Herzlich willkommen zu die Filmanalyse. Heute mit The Apprentice, The Trump Story von Ali Abbasi. Brauchen wir unbedingt einen Film über Trump, wo er doch überall zu sehen ist, ständig im Fernsehen, in den sozialen Medien? Ja, wir brauchen einen solchen Film, wie Ali Abbasi ihn gedreht hat. Dies ist kein typisches Biopic. Zunächst einmal ist die Ästhetik auffällig. Da ist die Entscheidung für eine 16 mm Optik. Viel wird die Handkamera eingesetzt, um uns in die 70er, 80er Jahre von New York hineinzuziehen. Wir sind eigentlich am Anfang des Films in der New Hollywood Ära und das ruft der Regisseur auch mit seinen Bildern auf. Wir denken an einen Film wie Hexenkessel von Martin Scorsese. Aber mit dem Aufstieg Trumps ändert sich auch ein bisschen die Ästhetik, ändert sich vor allem auch das Umfeld, in dem das alles spielt. Wir sind dann irgendwo dort angekommen, wo auch Oliver Stone Wall Street hätte drehen können. Wir sind irgendwann im Trump Tower. Grobkörnige Bilder zeugen davon, dass wir uns die ganze Zeit zwischen Glanz und Schmutz aufhalten. Donald Trump wird gespielt von Sebastian Stan, aber Donald Trump ist nur eine Hauptfigur in diesem Film. Die andere Hauptfigur ist sein Anwalt Roy Cohn, gespielt von Jeremy Strong. In einem exklusiven Nachtclub lernen die beiden kennen. Der Anwalt ist 20 Jahre älter, aber er ist in irgendeiner Weise von Trump fasziniert beziehungsweise glaubt, dass in diesem noch etwas schüchternen Jungen Potenzial steckt. Wenn dieser sich erst einmal von seinem etwas senilen Vater gelöst hat, der viel zu starrköpfig ist und die neuen Geschäftsmodelle nicht erkennt. Ja, wenn man diesem Donald Trump ein bisschen Luft verschafft und er seine Visionen umsetzen kann. Seine Visionen, das bedeutet Luxushotels in einem New York, das eigentlich arg ramponiert ist und das so sehr in der Krise steckt, dass viele gar nicht mehr daran glauben wollen, dass dies eine Stadt ist, die irgendwann für die Superreichen das Mekka schlechthin werden wird. Dieser Anwalt ist skrupellos und das seit vielen Jahren, Jahrzehnten. Er vertritt Mafiabosse und alle anderen, die schmutzige Geschäfte am Bein haben. Dabei erklärt er Donald Trump drei Regeln des Erfolgs. Erstens, attackiere immer den Gegner. Zweitens, gib nie etwas zu, leugne alles. Drittens, erkläre dich stets zum Gewinner, egal wie ein Fall ausgeht. Na hoppla, das ist doch genau das, denken wir jetzt, wie die erste Trump-Präsidentschaft verlaufen ist. Wir müssen darauf gleich zurückkommen, denn The Apprentice ist nicht nur ein Film über Trump, sondern ein Film generell über die Politik und die Demokratie. Trump wird zu Anfang des Films vom Staat verklagt. Er hat viele Immobilienprojekte bereits realisiert, aber er erfüllt die Quote für Sozialwohnungen nicht. Cohn hört davon und sagt, wir klagen zurück. Der Staat hat nicht das Recht, deine unternehmerische Freiheit einzuschränken. Und sie werden erfolgreich sein. Aber das eigentliche Projekt, das für Trump entscheidend ist, ist selbstredend der Trump Tower. Und um das überhaupt realisieren zu können, benötigt er immense Steuererleichterungen, gegen die sich jedoch der Bürgermeister von New York stellt. Cohn geht nun sehr weit. Er erpresst Leute, wo es sinnvoll sein könnte. Er taktiert im Hintergrund und im Vordergrund inszeniert Trump einen medialen Kampf gegen New Yorks Bürgermeister, den er als Versager tituliert, den er als völlig unfähig zeichnet. Cohn ist ein jüdischer, schwuler Anwalt, was ihn jedoch nicht zum Verteidiger von Minderheiten macht. Im Gegenteil, tatsächlich erpresst er sogar heimlich homosexuell lebende Männer, wenn es für ihn irgendwie nützlich ist. Er erpresst sie damit, an die Öffentlichkeit zu gehen, sie zu demütigen. Immer sieht Cohn eine Gefahr. Und das ist der Sozialismus. Trump hat in den vielen Jahren, in denen wir ihn kennen, immer wieder sich als Selfmade Man verkauft, als derjenige, der sich am eigenen Schopfe aus dem Sumpf gezogen hat, dieser schrecklichen Krise in New York. Dabei sehen wir hier ganz deutlich, nein, Trump ist auch das Geschöpf eines anderen, nämlich dieses Anwalts. Trump hat dann später alles negiert, was mit Cohen zu tun hatte, und hat sich selbst gesetzt als derjenige, der sich kreiert hat. Nun, dieser Künstlermythos, der hier also aufgebrochen wird, der dekonstruiert wird, ist schon interessant genug. Aber es geht um sehr viel mehr. Wenn wir heute Trump hören, wie er glaubt, die freie Welt verteidigen zu müssen, wie er immer wieder vor den Marxisten warnt, dann geht das auch zurück auf Cohen, der ganz deutlich macht, dass er immer bereit ist, Amerika zu verteidigen. Und das bedeutet für ihn, den Kapitalismus zu verteidigen. Das heißt auch, wer den Kapitalismus verteidigt, verteidigt Amerika. Es ist für Cohen Ausdruck der absoluten Freiheit, wenn die Marktkräfte siegen, was aber nicht bedeutet, dass man alles dem Markt überlässt, sondern man möchte ja die ganze Zeit auch, dass die Politik für einen interveniert. Und so deutet sich im Film immer schon an, dass Trump doch vielleicht schon ein geeigneter Kandidat für das Amt des amerikanischen Präsidenten wäre. Wir sollten diese Verteidigung der Demokratie, des Kapitalismus, die Verteidigung Amerikas, die immer wieder von Cohen artikuliert wird, nicht als ein Spiel mit Begriffen begreifen. Wir sollten es nicht als reines Worthülsengeschwätz abtun. Nein, es ist tatsächlich die tiefe Überzeugung, dass was einem selbst dient und was dem Kapitalismus dann hilft, das ist, was die Demokratie ausmacht und was die Freiheit ausmacht. Das ist nicht einfach so dahergesagt. Cohen war in den 50er Jahren noch Staatsanwalt und er sorgte dafür, dass Esel und Julius Rosenberg wegen Spionage für die Sowjetunion zu Tode verurteilt wurden. Dafür wurden sogar Beweise gefälscht, damit überhaupt ein solches Todesurteil vollstreckt werden wird. Und er verteidigt dies auch noch einmal in diesem Film in einem Gespräch mit Trump. Dabei zeigt sich wieder, dass Nietzsche recht hatte, wenn er sagte, dass der Staat das kälteste aller kalten Ungeheuer ist. Der Staat ermordet auch seine eigenen Bürger, wenn es den Herrschenden dient. Und damit ist also alles, was den Kapitalismus angreift, zugleich Feind des Staates und muss bekämpft werden, und zwar mit allen Mitteln. Alle Mittel sind rechtens. Genau das ist es ja, was wir jetzt auch erleben, wenn man quasi Trump absolute Immunität gewähren möchte. Es geht, wenn Cohen sagt, ich muss die Demokratie retten, tatsächlich in den Augen dieser Rechten um die Rettung der Demokratie. Dabei müssen wir aber auch erkennen, dass The Apprentice ein demokratiekritischer Film ist. Es ist nicht ein Film, der sagt, das ist keine Demokratie, was die da machen und was die anderen tun, zum Beispiel die US-Demokraten, das ist die Demokratie. Nein, lustvoll zeigt uns The Apprentice diverse Intrigen, bei denen Trump von seinem Vorbild Cohen lernt. Und das geht dann so weit, dass er ihn eines Tages übertrumpfen kann. Es geht aber in diesem System grundsätzlich, in dem sich Trump aufhält, in dem sich der Anwalt aufhält, in dem sich alle dort aufhalten, um die Frage, wer kann wen in die Knie zwingen. Ist das jetzt ein Film nur über Trump? Jedenfalls nicht nur, denn es geht vielmehr um das Spiel der Macht, auch in einer Demokratie. Wir sollten uns keinen Illusionen hingeben. Demütigungen, Machtdemonstrationen, Intrigen, all das gehört zum demokratischen System dazu. Man schaue sich nur den Machtkampf zwischen Markus Söder und Friedrich Merz an. Oder denken wir an das kuriose Fernsehinterview von Robert Habeck, nachdem die beiden grünen Chefs Ricarda Lang und Omid Nuripur zurücktreten mussten. Er lobte dort sie noch einmal, sagte sinngemäß im Heute-Journal, beide seien großartige Vorsitzende gewesen, die nichts falsch gemacht haben. Worauf der Moderator fragte, ja, aber wenn sie ja so großartig sind, warum mussten sie dann zurücktreten? Und Habeck antwortet tatsächlich, die Tatsache, dass sie zurückgetreten sind, zeige noch einmal, dass sie großartige Vorsitzende waren. Denken wir an Karl Lauterbach, der sich als der Gegner der Bild-Zeitung inszenierte und dort zugleich aber sein Buch vorabdrucken ließ. Denken wir an Olaf Scholz und seine doch eigenartige Rolle bei den Cum-Ex-Geschäften oder an seine Rolle als Bürgermeister, als man auch zu Brechmitteln griff. Trump intensiviert alles, ganz sicher. Er ist noch viel skrupelloser, noch schamloser, aber er ist keineswegs eine Anomalie im System Demokratie. Trump bildet durch ein anderes Talent die Ausnahme, nämlich er ist ein Medientalent, eines der größten, das die westliche Medienlandschaft je gesehen hat. Das ist es, was ihn so besonders macht. Und das sehen wir in diesem Film, wie er das nach und nach begreift, wie er merkt, dass der Anwalt das eine tun kann, aber oft ist es noch wichtiger, mit den Medien zu kommunizieren. So serviert er seinen Vater öffentlich ab, indem er einfach mit der New York Times spricht und dort Fakten schafft. Und Donald Trump verfügt wohl auch über das, was man das Telegen nennen kann. Und um Genetik geht es mehrmals in diesem Film. Er funktioniert vor einer Kamera. Recht haben und Recht bekommen sind bekanntermaßen so zwei verschiedene Dinge, wenn wir über die Juristerei sprechen. Beweise sind wichtig, aber oft zählt noch sehr viel mehr. Das zeigt uns dieser Film sehr deutlich. Zudem gibt es selbstredend so etwas wie eine Klassenjustiz. Der Film zeigt uns dieses Spiel. Wir lernen hier über das System mehr als über Trump und das ist die Stärke des Films. Wahrheit ist nämlich in der Politik keine Kategorie. Wahrheit ist die Kategorie der Wissenschaft. Und Radikalkonstruktivisten würden jetzt sagen, selbst da können wir das in Zweifel ziehen. Wenn die New York Times, während Trump Präsident war, eine Kampagne ins Leben rief, die Truth hieß und sogar Hoodies verkaufte, auf denen Truth stand, dann muss man festhalten, ja, es gibt zwar harte Fakten, der große Rest aber besteht tatsächlich aus Interpretation und Auswahl. Das heißt, wie ordnet man etwas ein, was ordnet man überhaupt ein und was lässt man unter den Tisch fallen? So wurde beispielsweise sehr ausführlich über die menschenfeindliche Grenzpolitik von Donald Trump berichtet. Bei den US-Demokraten unter Biden danach aber drückte man gern hin und wieder ein Auge zu. Wenn es in der Politik nicht um wahr oder falsch geht, worauf kommt es also an? Nun, es geht um Macht haben und Macht nicht haben. Dabei befindet man sich in der Demokratie in einem Wettbewerb. Diese kompetitive Grundlage ist die Voraussetzung für einen wie Trump. Das sehen wir hier in schönster Klarheit. Hinzu kommt, dass wir es mit der Verbindung von Staat und Kapitalismus zu tun haben und beides produziert also viele Verlierer und wenige Gewinner. Und es wird Donald Trump selbst im Film sein, in einer intimen Szene mit seiner zukünftigen Frau Ivana, der erklärt, dass er ein Killer ist. Und ein Killer sei gleichzeitig ein Gewinner. Trumps Wähler wissen oder ahnen zumindest, dass die Politik ein zynisches Geschäft ist. Deshalb wählen sie den größten Zyniker. Dabei ist der Wähler wie Trump im Film eigentlich der Lehrling, der sich abschaut, wie er sich im Kapitalismus durchsetzen kann. Rutger Brechmann schreibt über den Typus des Politikers in seinem Buch im Grunde gut Folgendes. Leider gibt es immer auch Leute, denen jegliches Schamgefühl abgeht. Ich spreche von Menschen, die unter der Droge Macht stehen. Oder von einer kleinen Minderheit, die mit soziopathischen Zügen geboren wurde. Bei Jägern und Sammlern hielten sich solche Typen nicht lange. Sie wurden von der Gruppe verstoßen. Aber in großen, modernen Unternehmen scheinen Soziopathen die Karriereleiter schneller heraufzuklettern. Einige Studien zeigen, dass bei 4-8% der CEOs Soziopathie diagnostiziert werden kann, im Vergleich zu dem 1% in der sonstigen Bevölkerung. In einer Demokratie kann Schamlosigkeit eine große Hilfe sein. Politiker, die kein Schamgefühl besitzen, können Dinge tun, die für andere schlichtweg unmöglich sind. Bemerkenswerterweise spricht Bregmann von geborenen Soziopathen. Also da kommt die Genetik wieder mit ins Spiel. Und so sehen wir in diesem Film ziemlich gegen Ende einen Journalisten, der einst kritisch über Trump geschrieben hat, nun aber von Trump angeheuert wird, um ein Erfolgsbuch mit Trump zusammenzuschreiben, wie Trump gefragt wird, was denn eigentlich seine Erfolgsformel sei. Und er wiederholt dann Cohns drei Regeln, tut aber so, als seien es seine, verweist dann aber darauf, dass es schon in den Genen stecken muss. Das sei die eigentliche Erfolgsformel. Was ist damit gemeint, wenn hier von den Genen gesprochen wird? Nun, hier wird also eine natürliche Hierarchie etabliert. Trump sieht das natürlich so, als sei er der Auserwählte, der es verdient habe, zu herrschen. Aber wenn wir tatsächlich über Genetik so nachdenken wie Rutger Brechmann, dann würden wir sagen, es scheint einen gewissen Typus zu geben, der sich in einem solchen System wie der Demokratie sehr gut durchsetzen kann, wenn diese soziopathischen Züge vorhanden sind. Interessanterweise erfahren wir hier sehr viel über das Elite-Denken. Nämlich oft wird ja eine Populismuskritik geäußert, der Gestalt, dass man sagt, die anderen verstehen alles nicht und die lassen sich verführen und so weiter. Aber auch in dieser Redeweise steckt natürlich sehr viel elitäres Denken, gehen auch offenbar Leute von einer fast natürlichen Hierarchie aus. Trump ist schamlos genug, um es offen heraus zu sagen. Aber diese elitäre Denkweise, wonach einige wenige es verdient haben, andere zu beherrschen, ist in der Demokratie durchaus weit verbreitet und nicht nur bei rechten Clowns anzutreffen. Brechmann selbst verweist genau darauf. Er beschreibt Systeme, die autokratisch geführt waren und wie diese immer relativ schnell untergegangen sind. Und sagt dann, und deshalb haben sich einige Gesellschaften etwas einfallen lassen, um die Macht zu teilen. Wir nennen das Demokratie. Dieser Begriff bedeutet, dass das Volk herrscht. Aber in der Praxis bedeutet es meist etwas anderes. Rousseau merkt an, dass unsere Regierungsform eigentlich eine elektive Aristokratie ist. In Wirklichkeit haben die Bürger nämlich keine Macht. Das Einzige, was wir dürfen, ist, unsere Herrscher zu wählen. Doch Obacht, dieses Modell war ursprünglich dazu gedacht, die breite Masse auf Abstand zu halten. Historiker sind sich zum Beispiel einig, dass die amerikanische Verfassung als intrinsisch aristokratisches Dokument zur Eindämmung demokratischer Tendenzen konzipiert wurde. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten wollten nicht, dass sich der Bürger allzu viel mit Politik abgibt. Was wir also hier in The Apprentice vorgeführt bekommen, ist keine Anomalie, ist nicht etwas, was es so noch nie gegeben hat und nach Trump nie wieder geben wird. Nein, es ist dem System inhärent. Nun finden wir bei Trump eine besondere Ausprägung dessen und auch eine besondere Intensität. Und wir sehen eine Schamlosigkeit, die seinesgleichen sucht. Was auffällig ist, dass ein Thema, das Dauerthema des Films ist, nämlich Steuern. Trump agitiert permanent in diesem Film und sein Anwalt hilft ihm dabei, gegen Steuererhöhungen bzw. für Steuererleichterungen, um seine Projekte zu realisieren. Steuern sind tatsächlich die Möglichkeit einer Demokratisierung. Aber wenn wir uns ansehen in den westlichen Demokratien, wie das Steuersystem gestaltet ist, dann fällt uns auf, dass die Erbschaftssteuer oft wahnsinnig gering ist, vor allem für die, die wahnsinnig viel zu vererben haben. Vermögenssteuern gibt es so gut wie kaum. Und die Hauptsteuerlast tragen nicht die Reichen und Mächtigen. In Relation zahlen sie sogar mit Abstand die wenigsten Steuern von allen Bürgern. Hier zeigt sich also, wie das elitäre Konstrukt, das der Demokratie nach Brechmann inhärent ist, sich durchgesetzt hat. Auch wenn der Trailer danach aussieht, dass The Apprentice ein Enthüllungsfilm ist, können wir hier ganz klar sagen, nein, das ist keine skandalheischende Klamotte. Stattdessen zeigt uns der Film ein System, das auch ohne Donald Trump bestehen würde, aber vermutlich weniger unterhaltsam wäre. In einer Szene auf einer Party des Anwalts trifft Donald Trump auf einen Künstler, den er überhaupt nicht kennt. Und auch als er den Namen erfährt, weiß er nicht, mit wem er dort redet. Wir sind in den 70er Jahren und vor Donald Trump steht Andy Warhol. Warhol sagt, dass er erfolgreich sei und dass er alles mache, was sich verkauft. Seine Kunst sei das Business, beziehungsweise das Business ist die Kunst. Das ist etwas, was sich Donald Trump zu eigen machen wird. Und so können wir ihn hier auch nochmal als ein Kind seiner Zeit begreifen. Alles, was verkäuflich ist, ist gut und was Gutes ist verkäuflich. Und zugleich ist Andy Warhol jemand, der die Realität als ein Konstrukt auffasst, ähnlich wie es Donald Trump tun wird. Und das finden wir ja dann in dem Roman, der wie kein anderer die 80er Jahre New York vermessen hat, nämlich in American Psycho von Bret Easton Ellis. Patrick Bateman ist in all diesen teuren Lokalen und Hotels unterwegs und immer wieder sagt er, schau, da ist Donald Trump. Hast du gesehen, da hinten sitzt Donald Trump. Trump ist schon da bei Bret Easton Ellis, ungeheuer präsent. Wir haben es zugleich mit einem unzuverlässigen Erzähler zu tun, wie ein Präsident Donald Trump ein unzuverlässiger Präsident ist, der keine Unterscheidung kennt von wahr und falsch, für den alles ein Konstrukt ist. Die filmische Umsetzung ist deshalb sehr richtig. Es ist ein Changieren zwischen Spielfilm und Dokumentation, so scheint es zumindest. Und wie sollte man auch so einen Trump spielen? Als reine Parodie, als Variation der Medienfigur, jetzt als den einfühlsamen Menschen? Sebastian Stan findet einen irritierenden Mittelweg, was den Film besonders verstörend macht. Jetzt reden wir, wenn wir über Trump reden, im Jahr 2024 über Andy Warhol, Bret Easton Ellis, über die 80er Jahre. Wir merken, wir drehen uns im Kreis. Und jemand hatte das schon geahnt, dass es so kommen wird. Es war der Simulationstheoretiker Jean Baudrillard. In Die Illusion des Endes schreibt er, irgendwann in den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts hat die Geschichte eine Kehrtwendung gemacht. Jede vermeintliche Bewegung der Geschichte bringt uns unmerklich ihrem Gegenpunkt näher, das heißt ihrem Ausgangspunkt. Das ist das Ende der Linearität. So gesehen gibt es keine Zukunft mehr und ohne Zukunft gibt es auch kein Ende mehr. Das ist allerdings nicht das Ende der Geschichte. Wir haben es mit einem paradoxen Umkehrprozess zu tun, mit einem Umkehreffekt der Moderne, die sich, nachdem sie ihre spekulative Grenze erreicht und alle virtuellen Entwicklungen ausgelotet hat, in ihre einfachen Bestandteile zerfällt, indem sie einem katastrophischen Prozess der Rekurrenz und der Turbulenz folgt. Durch diese Rückwendung der Geschichte bis ins Unendliche, durch diese hyperbolische Krümmung, entgeht auch das Jahrhundert seinem Ende. Und so gehen die 80er Jahre scheinbar immer weiter. Und es fügt sich nicht mehr zu einem Ganzen zusammen. Überall sehen wir diese kurzen Videoschnipsel von Donald Trump. Das ist das katastrophische Zeitalter, das Baudrillard hier beschreibt. Trump ist überall. Und wir fragen uns selbstredend, warum jetzt auch noch im Kino? Was verändert sich dadurch, dass wir jetzt Trump auch im Kino sehen können? Nun, wir müssen hier über den Blick nachdenken. Denn die Blickrichtung ist im Kino vorgegeben. Es gibt einen Regisseur, der die Auswahl trifft, der also all das Spektakel einhegt auf eine Erzählung. Und es gibt noch so etwas wie Linearität. Und der Film bemüht sich darum, linear zu erzählen, was geschieht. Durch diese andere Blickweise, jenseits von TikTok, X und Instagram, durch diese konzentrierte Blickweise konzentriert uns der Film auf das Wesentliche, nämlich auf das System, damit wir nicht nur schauen, sondern sehen. Wenn Sie die Filmanalyse finanziell unterstützen möchten, ist das möglich via Banküberweisung oder per PayPal. Außerdem ist die Filmanalyse auf Patreon zu finden. Herzlichen Dank.